Ja, was ist der Mensch? Was macht den Menschen genau aus? Besonders in unserer Zeit, wo KI plötzlich ganz viele Dinge kann, wo man vorher noch vor 10 Jahren gesagt hat, das ist exklusiv der Mensch. Ich habe diese Predigt schon eine gewisse Zeit vorbereitet und im Kopf gehabt und gestern noch so ein paar Erlebnisse gemacht mit dieser Predigt, die sehr, sehr typisch sind für das, um was es mir heute eigentlich geht. Und zwar gestern habe ich zum Beispiel bei einem Kundenservice, das war vor einem Jahr noch anders. Egal, wenn man irgendwo ein Problem hatte, auf der anderen Seite des Telefons war immer ein Mensch. Man hat sich da vielleicht ein bisschen drüber aufgeregt und so, aber es war ein Mensch da. Nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das die einzige Firma ist, die das so macht. Ich sage auch nicht welche. Aber ich glaube, in Zukunft wird genau das passieren. Es ist günstiger, da so einen Computer hinzustellen. Der ist auch immer freundlich, der wird nicht krank, oder? Der kann alle Fragen mindestens so gut beantworten wie dieser Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt. Den muss man nicht einarbeiten. Das heißt, diesen Menschen, der vorher auf der anderen Seite dieser Leitung da irgendwo gewesen ist und meine Frage beantwortet hat, der hat keinen Job mehr, oder? Dann SAF, ich habe gestern einfach so ein bisschen die Schlagzeilen angeschaut, 2 gingen um KI, die eine war, dass China plant bis 2030 so die dominierende KI-Macht zu sein, also es ist ein Thema, wo man merkt, wer dieses Feld beherrscht, der versteht sich als Herrscher der Welt. Im Moment sind es die Amerikaner, die da die Nase vorn haben, die Chinesen wollen da aufholen, innerhalb der nächsten 4-5 Jahre. Etwas weiteres, eine Schlagzeile, werden kreative Köpfe durch KI überflüssig? Da ging es um die Werbebranche. Also dass plötzlich das, was man eben früher so unter diesem Stichwort Kreativität hatte, wo man gesagt hat, das kann nur ein Mensch kreativ sein. Plötzlich kann da ein Computer irgendwo doch irgendwo so etwas, was nach Kreativität aussieht, oder? Also was sind wir dann noch? Markus hat das vorher gesagt, das Spannende war ja auch, dass du eine KI gefragt hast, wer bin ich eigentlich als Mensch? So, und dann sagt er, ja, du kannst reden, du kannst denken, du kannst eben kreativ sein und so weiter. Ist schön, dass uns die KI das sagt. Noch vor 50 Jahren hättest du, wenn du irgendwo zu Hause ein Lexikon gehabt hättest, hättest du da unter Mensch nachgeschaut und da geschaut, was da ganz intelligente Menschen dazu geschrieben haben. Du hättest vielleicht deinen Pastor gefragt, so was sagt denn die Bibel zum Thema Mensch? Oder du wärst in eine Bibliothek gegangen und hättest da das irgendwo nachgeschaut. Was gibt es da zum Stichwort Mensch? Heute schreibst du da schnell 2 Sätze rein und du bekommst eine ausführliche Antwort, die auch noch sehr nett formuliert ist. Wenn du sie nicht verstehst, kannst du auch nochmal sagen, vereinfache es nochmal oder schreib noch etwas mehr zu dem und dem. Es geht unglaublich schnell. Und früher brauchtest du für all diese Dinge Menschen. Es mussten Menschen da sein, die irgendwo diese Bücher geschrieben haben. Es mussten Menschen da sein, die sich etwas überlegt haben. Du musstest mit Menschen interagieren. Musst du heute nicht mehr. Du kannst heute zu Hause leben, irgendwo abgeschottet und nie mit irgendeinem Menschen Kontakt haben. Das ist heute möglich. Du kannst alles im Internet bestellen, was du brauchst. Du kannst deine Arbeit von zu Hause machen, je nachdem, in welchem Bereich dass du tätig bist. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, dass das möglich ist. Und da die Frage dann, wer sind wir Menschen eigentlich? Wenn plötzlich so eine Technologie da ist, die irgendwie alles kann, oder scheinbar alles kann, was vorher nur wir konnten. Wer sind wir da noch? Und da, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, 2 Sachen genau anzuschauen. Einerseits, was ist KI genau? Also wie da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Was machen die genau? Wie funktionieren die? Wer profitiert von dem? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Aber die andere Frage, glaube ich, ist mindestens so wichtig, nämlich die, wer sind denn wir? Und wenn wir wissen, wer wir sind, was uns als Menschen ausmacht, dann macht uns das vielleicht auch weniger Angst. Das ist nicht irgendwie veräußerbar, das kann uns nicht verloren gehen, wenn wir das wissen. Und dafür, das wollen wir heute machen und die Bibel hat sehr viel dazu zu sagen, was uns Menschen ausmacht. Und ich habe einfach einen Text herausgesucht, den Psalm 8, der sehr viel dazu sagt, aber der sagt bei weitem nicht alles. Und ich werde heute auch nur einen Bruchteil von dem sagen können, was dieser Psalm alles sagt. Zum Anfang möchte ich mit euch ein bisschen diesen Psalm 8. Wir haben ihn schon zweimal gehört jetzt oder miteinander Dichte anschauen. Und ich weiß, das war für viele in der Schule, war das so eine Horrorvorstellung, Gedichtanalyse, oder? Wer musste das machen? Ja, etwa die Hälfte musste das machen. Wer von denen hatte das gern gemacht? Okay, da, ich sehe jetzt noch eine Handvoll Finger, oder? Okay, ich verstehe euch gut. Glaub mir, es gibt einen Benefit da drin. Damit du da wirklich profitieren kannst, empfehle ich dir, dass du selbst mitliest. Also entweder elektronisch irgendwo, dass du eine Bibel aufmachst, oder noch besser jetzt in diesem Fall wäre eine Bibel in Papierform, wenn du keine dabei hast. Von euch aus gesehen, hinten rechts gibt es ein paar Exemplare, wo du dann auch mitlesen kannst. Also zuerst einmal etwas zu hebräischer Poesie. Versprochen, es gibt einen Benefit. Und zwar, bei uns funktionieren Gedichte meistens danach, dass sie irgendwo einen Reim haben am Schluss. Also irgendwo Haus, Maus oder so. Eine Zeile endet so, die zweite so. Das ist die Art und Weise, woran wir im Deutschen Gedichte erkennen. Nicht alle Sprachen funktionieren so, wenn es um Poesie geht, um Gedichte geht. Hebräisch funktioniert zum Beispiel eben nicht so. Hebräisch macht es so, dass man immer zwei Zeilen hat, die die gleiche Aussage haben. Man sagt etwas und man sagt das Gleiche noch einmal, einfach mit anderen Worten. Ihr könnt in den Psalmen irgendwo aufschlagen, ihr werdet dieses Schema sehen. Ein Satz oder ein Halbsatz und dann nochmal die gleiche Aussage wiederholt. Wenn ihr eine gute Bibelausgabe habt, dann habt ihr das sogar optisch markiert, dass das so zusammengesetzt ist, irgendwo, dass man sieht, dass diese Teile zusammengehören. Ich mache hier ein Beispiel, oder? Wir haben hier am Anfang haben wir die Einleitung, also die Überschrift für den Chormeister nach dem Kelterlied. Also das ist so, wie muss das vorgetragen werden? Das haben wir, diejenigen, die Musik spielen, die kennen das. Oben auf dem Notenblatt steht auch meistens, wie schnell muss man das spielen und so weiter. Das ist das. Und dann kommt die Einleitung, Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über den Himmel gesetzt hast. Also es geht hier darum, dass Gott herrscht, und dann wird es nochmal gesagt, dass Gott seine Hoheit zeigt. Das nächste, den lassen wir mal aus, der ist ein bisschen schwieriger. Beim nächsten sieht man es hier gut. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Also ich schaue den Himmel an, das, was du gemacht hast. Und was ist denn am Himmel? Das wird wiederholt. Mond und Sterne, oder? Das ist der Himmel, das Äquivalent. Das, was Gott gemacht hat, das, was er befestigt hat, das, was er hingestellt hat. Also die zwei Zeilen hier, die gehören zusammen. Nächster Satz, das ist der Kernsatz, um den es heute gehen wird. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann kommt die gleiche Aussage nochmal. Was ist des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Oder? Ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? Das findet ihr überall in den Psalmen. Auch sonst, wenn ihr irgendwo seid, Jesaja oder so, es gibt ganz viele solche Texte, wo das drin vorkommt. Jetzt dieser Psalm hier, der macht nochmal etwas Zusätzliches, was ich sehr toll finde. Und zwar, wenn ihr diesen Psalm anschaut, dann gibt es rein von der Struktur, wenn wir jetzt nicht die Aussagen anschauen, sondern nur wie er aufgebaut ist, gibt es etwas, was sehr schnell auffällt, wenn ihr den Anfang und den Schluss anschaut. Was ist das? Es ist dasselbe. Genau, wir haben zweimal genau den gleichen Satz, ist wortwörtlich dasselbe. Wir haben hier Herr, unser Herr, Herr, unser Herr, oder? Die zwei Teile, das ist ein Hinweis darauf, dass der Rest des Psalmes auch so aufgebaut ist. Man nennt das einen Chiasmus, dass immer Teile aufeinander zugeordnet sind von vorne nach hinten. Lasst uns mal weitermachen, ihr werdet schnell sehen, um was das es geht. Gehen wir in die nächste Zeile, hier haben wir den Himmel. Der Himmel wird erwähnt und hier, die zwei gehören ja zusammen, haben wir gesagt, oder? Da ist der Himmel wieder, oder? Also hier der Teil und der Teil da unten, da hast du ein Lob bereitet, wie es dann zitiert wird im Neuen Testament. Hier gehört so halb der Text dazu. Ich mache das aber nur gepunktet, weil ich da nicht so viel drauf eingehen werde. Die Verbindung ist nicht ganz so schnell sichtbar. Der nächste ist wieder deutlicher, Und zwar, wenn wir da schauen, hier geht es um das Werk deiner Finger, also das, was Gott gemacht hat. Wenn wir jetzt hier schauen, dann müssten wir in diesem Teil eine Entsprechung haben. Wenn das stimmt, was ich sage. Wir haben hier das Werk deiner Hände, oder? Also die zwei Teile gehören zusammen. Und dann haben wir den Mittelteil, das Bekannte, um das es heute geht. Die Frage nämlich, was ist der Mensch, dass du da seiner gedenkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Der Block. Und dann der nächste, ich weiß nicht, sieht man gelb? Ja, nicht so gut, ich versuche es mit einer anderen Farbe. Und es kommt die Antwort auf die Frage, die zwei gehören zusammen. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir schauen, wir haben verschiedene Blöcke, die jeweils eine bestimmte Aussage machen. Und wenn ihr jetzt fragt, wie viele Aussagen macht dieser Psalm, sehr viele. Aber man könnte auch sagen, jedes dieser Paare hat eine bestimmte Aussage, die es macht, darüber, was der Mensch ist. Denn im Kern steht die Frage, um die es ganz zentral geht, in diesem Psalm. Manchmal fragt man sich ja, um was geht es in einem Bibeltext eigentlich? Hier, in diesem Psalm, zeigt die Struktur des Psalmes, um was es geht. Also hier kann man nicht so viel diskutieren, um was es genau geht, weil die Struktur aufzeigt, um was es geht. Es ist wie ein Pfeil von beiden Seiten auf diese mittlere Frage, was ist der Mensch? Das steht im Zentrum. Und es ist nicht zufällig. Also man sieht, David, der das geschrieben hat, hat sich sehr viel überlegt, als er diesen Psalm geschrieben hat. Also gehen wir doch dieser Struktur nach, wie sie David uns da irgendwie, wie er sich da was überlegt hat, dann schauen wir doch auch, was er sich überlegt hat. Hier gibt es nämlich sehr, sehr viel zu entdecken. Nämlich hier genau, als erstes ebenso genau diese Frage, was ist denn der Mensch genau? Was macht den Menschen genau aus? Und wenn man jetzt eben genau heute eine KI fragt, was macht denn den Menschen aus? Dann sagt die, ja, die können reden, die können denken, die können Werkzeuge machen und so weiter. Da gibt es ganz viele Antworten. Genau all die Dinge stehen da nicht. Oder? All diese Antworten stehen da nicht. Die Antwort, die der Psalm gibt, ist, du Gott, du hast etwas mit diesem Mensch gemacht. Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel oder als Gott, je nach Übersetzung. Dieses Wort, das da steht, kann man in zwei Richtungen übersetzen. Darum, je nach Übersetzung, die ihr offen habt, steht da entweder Gott oder Engel. Ist beides möglich. Was ist der Mensch? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Warum ist das eine besondere Aussage? Und ich glaube, vielleicht die wichtigste Aussage von heute, wenn wir fragen, was ist der Mensch im Angesicht der KI? Weil die Bibel den Menschen nicht über seine Fähigkeiten definiert. Die Bibel definiert den Menschen nicht darüber, was er kann und was er alles Großartiges leistet. Wird nicht so definiert, sondern die Antwort ist einfach nur, ganz blöd, wir wissen es nicht. Du Gott hast es so entschieden. Du Gott hast entschieden, dass der Mensch etwas Besonderes ist. Mit Pracht und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und es kommt kein Weil. Es steht da nicht mit Pracht und Herrlichkeit, oder hast du ihn gekrönt, weil er so schlau ist? Oder weil er so wunderbare Tempel baut? Oder weil er so unglaublich schöne Gedichte macht? Oder weil er eine 60-Stunden-Woche absolvieren kann? All das steht da nicht, sondern einfach nur, ist so. Fertig. Wenn wir zurück, er macht es einfach. Nicht mit einem Grund, sondern Gott entscheidet. Ich gebe diesen komischen, zweibeinigen Viechern einen besonderen Platz in dieser Welt. Und David staunt darüber. Er schaut sich diese ganze Schöpfung an. In der ersten Hälfte des Psalms schaut er nach oben. Er schaut in den Himmel, oder? Den Mond, die Sterne und schaut sich das an. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also so in der Nacht, besonders jetzt im Sommer, da mal nach draußen gehen, irgendwo, wo es nicht so viel Licht gibt, irgendwo auf dem Wachtel oder so, nach oben schauen und dann zu sehen, wie unglaublich groß dieses Universum ist und wie unglaublich schön. Und dann zu merken, wer bin dann ich? Wer bin ich? In dem ganzen Riesending, ich bin ja völlig unbedeutend im Vergleich zu dieser Unendlichkeit, die da ist. In der zweiten Hälfte des Psalmes schaut David nach unten oder auf die Erde, das, was er hier auf der Erde sieht, und staunt darüber, dass der Mensch da eine besondere Rolle hat. Da kommen wir noch dazu. Aber das ist das, dieses Staunen darüber, dass Gott den Menschen einfach als etwas Besonderes hinstellt. Und ich glaube, das müssen wir festhalten. Egal, was geschieht in den nächsten Jahren in der technologischen Entwicklung, da wird es Gewinner geben und es wird Verlierer geben. Bei jeder technischen Entwicklung war das so in der Menschheitsgeschichte. Wir können 200 Jahre zurückgehen, industrielle Revolution hat einige Dynamiken, die sehr ähnlich sind wie das, was heute passiert. Wo ganz tief die Frage war, was ist denn genau mit den Menschen, die jetzt plötzlich keinen Job mehr haben? Eben jetzt da die Telefonisten, Telefonistinnen, die da vorher meine Fragen beantwortet haben, die jetzt durch eine KI ersetzt werden. Was ist mit denen? Welchen Wert haben die? Und da zu sagen, der Mensch ist wertvoll. Punkt. Kein Weil. Kein menschliches Weil, sondern ein göttliches Weil. Gott hat gesagt, du bist wertvoll. Er hat dich, mich, uns alle gekrönt mit Pracht, also mit Schmuck, mit Ausstrahlung könnte man dieses Wort auch übersetzen. Eigentlich geht es um eine Krone oder um Halsketten und so. An anderen Stellen wird es auch so übersetzt. Also es geht darum, dass Gott uns etwas gibt, was man uns nicht nehmen kann. Also gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit, weil Gott es so wollte. Das müssen wir festhalten, egal was passiert jetzt so entwicklungstechnisch in den nächsten paar Jahren. Und es wird viel passieren. Vieles, was wir auch noch nicht abschätzen können. Gehen wir zum nächsten, zum Roten, das Werk Gottes. Hier ist ja das Besondere, dass wenn man da eben jetzt zum Beispiel auf dem Bachtloben steht und dann sich die Sterne anschaut und sich überlegt, was bin ich im Vergleich zu dieser Unendlichkeit? Und dann sich verschiedene biblische Texte anschaut und merkt, Gott hat uns eingesetzt als Herrscher über all das. Unvorstellbar. Also ich habe mich schon manchmal gefragt, warum Gott das gemacht hat. Wirklich. Also so ganz ernsthaft, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Da so ein Wesen wie uns zu nehmen, wären die Engel nicht viel geeigneter, um Herrscher zu sein über das Universum, so wie ich mir Engel vorstelle? Nein, es sind wir. Wir, die wir ganz eindeutig sehr viel bewegen können in dieser Welt, aber dann doch auch nicht so viel, wie wir manchmal das Gefühl haben. Oder? Und da drin zu sehen, Gott hat uns eingesetzt als Herren dieser Welt. Unglaublich. Also die Würde des Menschen liegt auch darin, dass Gott gesagt hat, du hast eine Verantwortung in dieser Welt. Biblisch gesehen heißt Herrschaft Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, für das, wofür mir Verantwortung, also Herrschaft gegeben worden ist. Wir sehen das ganz besonders deutlich dran, dieser Psalm 8, der wird im Neuen Testament mehrmals zitiert. Und so zwei Stellen, die da sehr typisch sind, jetzt muss ich schauen, dass man es sieht, ist 1. Korinther 15, die Verse 25 bis 28 und im Hebräerbrief Kapitel 2, 5 bis 10. Das könnt ihr dann mal nachlesen heute Nachmittag oder so. Ich muss ein bisschen mehr auszoomen, wenn man das Ganze sieht. So. Da wird dieser Mensch, was ist der Mensch, wird auf Jesus bezogen. Jesus als Anfang der neuen Menschheit, der neuen Schöpfung. Er ist der, der das perfekt erfüllt, um was es in dieser neuen Schöpfung. Und wir gehören da dazu. Alles ist unter die Füße Christi gelegt, unter seine Herrschaft. Aber eben auch unter unsere. Und an Christus sehen wir, was diese Herrschaft genau bedeutet. Bei Christus bedeutet Herrschaft, ich diene. Ich gebe mein Leben für diejenigen, die mir anvertraut sind. Das bedeutet biblische Herrschaft. Also hier auch, wir sind die Herren dieser Welt und die Damen. Ich weiß gar nicht, es gibt irgendwie kein gutes, die Könige und Königinnen dieser Welt vielleicht so. Wir sind da eingesetzt aber eben nicht so, wie wir Menschen vielleicht Herrschaft verstehen, nämlich in einer tyrannischen Art und Weise, sondern wir sind eingesetzt als diejenigen, die Verantwortung haben und die berufen sind, ihr Leben zu geben für das Wohl dieser Schöpfung. Das ist unsere Stellung hier drin. Und ich glaube, auch hier wieder steckt ganz, ganz viel drin, wenn wir in dieses Zeitalter der KI, das hat ja schon begonnen, wenn wir in das einsteigen. Wie nutzen wir die? Auch wieder Menschheitsgeschichte, jeder Technologiesprung ist genutzt worden zum Wohl der Menschheit und zur Zerstörung der Menschheit. Oder? Das Problem sind nie die Werkzeuge. Du kannst dein Messer nehmen, um dein Mittagessen vorzubereiten, irgendwo Salat schneiden oder so. Du kannst das Messer aber auch nehmen, um es jemandem an den Hals zu halten und zu sagen, ich möchte gerne dein Portemonnaie. Oder? Dasselbe Messer. Das Messer ist nicht das Problem, sondern das Problem ist derjenige oder diejenige, der dieses Messer in der Hand hält. In dem Moment sind es noch wir, die die KI in der Hand halten. Also da einerseits, wir sollten die in der Hand behalten. Wie das genau funktioniert, das verstehen die Informatiker besser im Raum als ich. Oder wie es funktionieren könnte. Und auch, wie wir es einsetzen. Wir haben die Verantwortung als Menschen dafür, dass diese Technologie gut eingesetzt wird. Wir haben die Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, die KI hat entschieden. Darum so und so und so. Wir sind eingesetzt und haben Verantwortung in dieser Welt. Und gerade in diesem Bereich müssen wir diese Verantwortung wahrnehmen. Und das ist jetzt einerseits so großes Level, also so weltpolitische Ebene, das geht um große Firmen, aber das geht auch um deine persönliche Nutzung von KI. Wie verwendest du das in deinem Leben? Beherrscht die KI dich oder du die KI? Also wenn du jetzt irgendwo eine Frage hast und dann wird da eine Antwort ausgespuckt, folgst du dann einfach blind dem, was da ausgespuckt worden ist, dann ist die KI dein Herrscher und nicht du der Herr über diese Technologie. Also es ist unsere Verantwortung, da diese Autorität, diese Würde auch zu behalten. Wir können die auch verlieren, wir können sie abgeben, indem wir sie einfach nicht wahrnehmen. Und gerade KI ist eine unglaublich große Versuchung, die Verantwortung abzuschieben auf einen Computer und zu sagen, der Computer hat gesagt. Und darum machen wir. Wir sind verantwortlich. Das gehört zum Interessante ist ja, dass er hier nicht sagt, du hast die großen Könige dieser Welt genommen. Oder die Erfolgreichen oder die Starken oder die besonders Intelligenten, sondern die Kinder und Säuglinge. Also da liegt eine tiefe Wahrheit drin. Und zwar, dass Menschsein und die Würde des Menschseins allen gilt, auch den Schwächsten. Oder vielleicht gerade den Schwächsten. Denjenigen, denen man genau das nicht zutraut. Einem Säugling, also wenn du sagst, ja, also da irgendwo erwachsener Mann, ich habe Verantwortung irgendwie, ich irgendwo für Familie oder am Arbeitsplatz oder so, dann nicken da alle. Wenn das jetzt Leute kommen und sagen, für meine 2-jährige Tochter, dann würden die sagen, hey, was, die hat doch noch keine Verantwortung, oder? Also es gehört da dazu, dass wir auch ein Stück weit reinwachsen in diese Berufung, oder? Die Herrschaft, die Autorität ist etwas, was gegeben ist, wo wir reinwachsen müssen, aber die Pracht und Herrlichkeit, mit der wir gekrönt sind, die gilt schon von Anfang an. Für alle. Unabhängig vom Alter, also am Anfang des Lebens ist das eine Frage, ist da die Würde des Menschen erhalten? Und am Ende des Lebens stellt sich diese Frage auch, beim Sterben. Wie steht es mit der Würde des Menschen? Es steht bei den Menschen, die irgendwo mit einer Behinderung herumlaufen. Es steht diese Frage mit Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, die das andere Geschlecht haben. Das sind alles Leute, bei denen in der Menschheitsgeschichte da und dort, auch heute noch, immer wieder gesagt worden ist, denen streichen wir das Menschsein raus. Oder wir machen so eine Zweitklassenmenschheit. Und genau über die sagt der Psalm 8, genau aus dem Mund dieser Menschen, derjenigen, die eigentlich nicht viel beizutragen haben nach menschlichem Verständnis oder Maßstab, genau aus dem Mund derer baut sich Gott ein Bollwerk gegen seine Feinde. Und hier die Feinde Gottes, das sind nicht Menschen, Da können wir dann Paulus lesen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Mächte in dieser Welt. Also Sünde, Tod und Teufel, kurz zusammengefasst. Könnt ihr das noch ein bisschen weiter ausbauen? Und das geht es, oder? Im Neuen Testament zitiert Jesus diese Stelle an Palmsonntag, als er nach Jerusalem einzieht und die Kinder schreien Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der, da kommt. Und dann kommen die Priester und sagen, hey, das darfst du nicht, das dürfen die nicht sagen. Sag denen doch, sie sollen ruhig sein. Und Jesus sagt, nein, die machen genau das Richtige. Aus dem Lob der kleinen Kinder, das Lob der kleinen Kinder ist ein Bollwerk, ist eine Festung, ist eine sichere Burg gegen alles Böse in dieser Welt. Eine unvorstellbare Aussage eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was es geistlich genau bedeutet. Aber da sehen wir etwas. Wir Menschen haben eine geistliche Dimension. Nicht nur eine geistige, also mental, eben Kreativität, Intelligenz und so weiter, sondern immer auch eine geistige. Das, was wir tun, das, was wir sagen, hat einen Einfluss darauf, was in der unsichtbaren Welt geschieht, die um uns herum ist. Es gehört zum Menschsein dazu. Könnte man noch lange darüber reden, kürze ich jetzt ab hier. Aber eben, wie gesagt, ihr könnt gerne heute Nachmittag da mal noch weiterschauen. Diejenigen, die das interessiert, eben Matthäus 21, ab Vers 14 ist das, glaube ich. Das ist die Stelle von Palmsonntag, wer das mal nachschauen will. Ihr habt das auch in den Predigtunterlagen drin, zum Weiterschauen. Lohnt sich. Dann der nächste Punkt, den mache ich nur ganz kurz, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Der Himmel, Gott setzt seine Hoheit über den Himmel und die Hoheit Gottes, der Himmel oben, wird sichtbar unten an dem, was er gemacht hat, oder? Die Vögel des Himmels. Und die hat er uns unter die Füße gestellt. Also zur Würde des Menschen gehört, dass er Gott repräsentiert in dieser Welt. Also die Hoheit Gottes wird am Himmel sichtbar. Wie wird es sichtbar? In seiner Schöpfung. Seine Schöpfung hat Gott uns unterstellt. Das heißt, diese Welt, diese Schöpfung, die in dieser Welt ausführen. Das hat mal jemand gesagt, der einzige Jesus, der für deinen Nachbar sichtbar ist, bist du. Oder? Jesus in dir. Das ist das, was die Menschen um uns herum sehen. Und das ist das, was hier ganz kurz ausgedrückt ist. Dann, ich möchte auf den letzten Punkt eingehen, weil ich den sehr wichtig finde. Menschsein ist wie dieser Psalm eingebettet in den Lobpreis Gottes. Der Psalm fängt an mit dem Lob Gottes und er endet mit dem Lob Gottes. Und ich glaube, das gilt auch für die menschliche Existenz. Unser Menschsein ist da wirklich voll ausgeschöpft, wo wir unseren Schöpfer anbeten. Und darum machen wir in diesen Gottesdiensten ja auch das. Wir kommen zusammen und wir singen Gott Lieder. Warum machen wir das? Nicht weil Gott, also auch weil Gott das gut findet, aber weil es zutiefst unserer menschlichen Bestimmung entspricht. Wir sind Geschöpfe des Lobpreises. Wir beten immer irgendetwas an. Entweder wir beten die Macht an, das Geld, Sex und so weiter. Es gibt tausend Dinge, die man anbeten kann. Aber der Mensch ist berufen, den Schöpfer des Universums anzubeten und in seinem Licht zu stehen. In das sind wir eingebettet. Ich komme zum Schluss, ganz kurz zusammengefasst. Also was haben wir gesehen hier drin? Die Würde des Menschen ist einfach gegeben. Gott gibt diese Würde. Das ist der Mittelteil, die Antwort. Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Punkt. Unverhandelbar. Egal, was mit KI passiert. Dann der rote Teil. Wir sind eingesetzt, Verantwortung zu übernehmen über diese Welt. Gehört ganz zentral dazu, was wir Menschen sind. Der violette Teil. Wir sind, das gilt einerseits für alle, eben für die Allerschwächsten gilt das auch schon oder immer noch. Und der Mensch hat eine geistliche Dimension, das sieht man nach außen noch ein bisschen mehr. Das gehört dazu. Das Grüne, Gott zeigt seine Hoheit. Er zeigt seine Hoheit in der Schöpfung und diese Schöpfung hat er uns unterstellt. Das heißt, die Welt sieht etwas von Gott selbst, wenn sie unsere Herrschaft anschaut. Unglaubliche Aufgabe. Und das Letzte, das Blaue, wir sind eingefügt in, oder Anfang und Ende der menschlichen Existenz ist immer das Lob Gottes. Wir stehen da drin. Und mit dem möchte ich hier auch aufhören. Guter Gott, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es gibt nichts, was dir gleichkommt. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, es kommt von dir, es kommt durch dich. Und wir wollen uns zu dir hinausstrecken. Und wir staunen über die Würde und über diese Größe, über die Aufgabe, die du uns gibst, vom Kleinsten bis zum Größten. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder dich selbst vor Augen hältst, dass wir deine Schöpfung und deine Würde und Hoheit, deine Macht, deine Herrlichkeit sehen und dass wir in diesem Glanz, in diesem Licht drin stehen und selbst zu dem werden, was wir eigentlich sind, nämlich zutiefst menschlich. Amen.